Guten Morgen miteinander. Ich weiß gar nicht, wenn man so eine tolle einfach Gemeinschaft schon hatte bis jetzt in diesem Gottesdienst. Und nachher komme ich mit einem Thema, das irgendwie gar nicht passend ist. 40 Jahre Wüste. Warum 40 Jahre Wüste vom Volk Israel? Und welche Herausforderungen erlebt das Volk Israel in der Wüste? Oder Mose, und was ziehen wir für eine Lehre daraus? Und welche Bedeutung hat die Wüste und Kanaan für uns? Und da gibt es natürlich verschiedene Deutungsmöglichkeiten. Das Land Kanaan ist das Land der Verheißung, einfach die zukünftige Herrlichkeit. Ich persönlich glaube, einerseits schon im Vollkommenen, im perfekten Ausmaß, dass es so ist. Aber es ist auch schon jetzt die Versprechen, die Gott uns gegeben hat. Wir werden das heute sehen. Und die Wüste, einfach das Leben hier auf der Erde, also sind wir verdammt, einfach in der Wüste zu sein, oder? Im Elend. Nachher das Land Kanaan, einfach die Verheißungen, Gaben von der Frucht vom Geist. Ja, 38 Jahre Wüste, ich schreibe 38 Jahre Wüste, selbstgewählte Wüste. Wir wissen, 40 Jahre waren sie so. Aber 38 Jahre davon waren sie selbst gewählt. Sie waren selber gewählt in der Wüste. Und das Erste, was wir sehen, wir haben ja miteinander angeschaut, das Volk Israel ist rausgeführt worden aus Ägypten. Wunderbar, wie Gott das Volk geführt hat. Eigentlich in eine Sackgasse hinein und nachher teilt er das Meer und sie können durchs Rote Meer in die Freiheit und die ganze findliche Streitmacht von den Ägyptern, die hinten noch gekommen ist, ist dort hier drinnen umgekommen. Und dann muss man sagen, so, jetzt ist alles in Butter. Nach über 400 Jahren ist das Volk Israel zum ersten Mal wirklich in der Freiheit. Und der Weg von den Ägyptern also ist abgeschnitten. Jetzt können sie frei sein. Aber, und das wisst ihr alle zusammen, nachher kommt so eine lange, lange Geschichte. Wüstenwanderung. Wo dann schlussendlich 40 Jahre wird. Eine triumphale Erfahrung am Roten Meer. Und es dauert nicht lang. Und dann haben sie den giftigen Wind von der Wildnis im Gesicht. Und das soll uns ein Beispiel sein, eine Lehre sein. Die Herausforderung, die das Volk Israel dort hier erlebt. Auch wir haben schwierige Umstände. Und schwierige Umstände, wenn wir reinkommen, wie wir jetzt auch von Familie Hess auch gesehen und gehört haben. Und jeder von uns wird so Situationen erleben, das bewirkt Stress. Wenn gewisse Hoffnungen, gewisse Erwartungen nicht erfüllt werden, Bedürfnisse nicht erfüllt sind, dann können wir plötzlich aus dem Gleichgewicht rauskommen. Und es kann sogar dazu führen, dass, wie wir es werden sehen, beim Volk Israel die Beherrschung verlieren. Und wir wollen lernen vom Volk Israel, wie es das Wort Gottes sagt. Zuerst mal fangen wir noch positiv an. Es gibt eine staunende Faszination über die Lösung, eine triumphale Worship. So wie wir auch heute Morgen heute dürfen haben. Sie sind durch das Schilfmeer durch. Sie sehen, das haben wir letztes Mal noch angeschaut, wie eben sie haben gesehen, wie die Fluten vom Roten Meer zurückgekommen sind und die Streitmacht, Gott hat die Streitmacht, nicht das Volk Israel, von den Ägyptern besiegt hat. Und schlussendlich, so steht es, das klingt vielleicht ein bisschen makaber, aber es steht so als Beweis, sind ja die Soldaten nachher angeschwemmt worden und sie haben gesehen, sie sind wirklich besiegt. Damals sangen Mose, der Mose hat hier ein Lied, ein Song, ein Lobpreis geschrieben. Passt eigentlich gut zu gestern so, aber das ist jetzt wirklich ein Lobpreis zur Ehre Gottes. Damals sangen Mose und die Israeliten dieses Lied zur Ehre des Herrn. Ich will dem Herrn singen, denn er ist mächtig und erhaben. Pferde und Reiter warf er ins Meer. Der Herr ist König für immer und ewig. Und in den Lobpreis einstimmen die natürlich die Geschwister von Mose, der Aaron und auch seine Schwester Miriam. Miriam nahm ihr Tambourin zur Hand und auch die anderen Frauen schlugen ihr Tambourin und zusammen tanzten sie im Reigen. Miriam sang ihnen vor, singt dem Herrn, er ist mächtig und erhaben. Pferde und Reiter warf er ins Meer. Und eben so das Krönende ist, so der Chorus sozusagen, der Herr ist König für immer. Das ist Faszination, das ist Staunen, das ist doch mutmachend. Das ist eigentlich das Positive, was wir hier sehen. Und es ist auch in unserem Leben so, wir erleben die Höhepunkte mit dem Herrn. Für mich ist heute Morgen wirklich einfach bis jetzt der Gottesdienst so ein Höhepunkt. Das ist so eine Ermutigung, es ist einfach so, so positiv, so viel Schönes, so viel Gemeinschaft. Aber dann kommen eben auch andere Zeiten. Und wenn wir so in die Ferien gehen, wissen wir das. Ich kann mich erinnern, wo wir das erste Mal in Zermatt waren und nachher in Zermatt dort hier hoch waren, die Fünfseenwanderung gemacht, ist sehr zu empfehlen. Und dann haben wir die Fünfseenwanderung gemacht und in jedem Seele tut sich ein Matterhorn nachher ein Spiegel. Also wir gehen einfach weiter und weiter und in jedem Seele. Und wir haben dumm und dämlich gefüttelt. Weil das einfach so ist, wenn du das erste Mal siehst, wow, staunst einfach nur. Und das ist genau das, oder? Wenn wir etwas das erste Mal sehen, da wird gefettelt und wir staunen und so, und irgendwann gewöhnt man sich daran, und irgendwann ist so, ist es mir zu Giswil gegangen, ist mir der Giswiler Stock einfach im Weg gesehen, weil er die Sonne genommen hat. Ja, so kann es sein, oder? Und nachher kommen die Wüstenerfahrungen. Dann kommen so die Sachen, die eben die Erwartungen, wo eigentlich das Volk hatte, jetzt sind sie in der Freiheit. Sie haben ja eine Erwartung gehabt, dass Gott sie jetzt schnurstracks, doch möglichst schnell, einfach ins verheißene Land wird führen, wo Milch und Honig fließt. Von dem haben sie die ganze Zeit schon gehört und von dem, für das haben sie gehofft. Und das war ihre Ausrichtung gewesen. Und dann haben wir ja schon gesehen, dass sie Gott eben umgeleitet hat. Und jetzt fängt das an. Nach drei Tagen, kommen sie in Mara an und logischerweise, sie haben Durst. Wahrscheinlich haben sie gewisse Wasservorräte mitgenommen aus Ägypten, gewisse Lebensmittelvorräte auch. Nach drei Tagen kommen sie an in Mara und sie haben Durst. Die Vorräte waren wahrscheinlich aufgebraucht, sie haben richtig Durst. Und jetzt muss man sich das vorstellen, das ist ein 2-Millionen-Volk. Und da sind unglaublich viele Tiere mit dabei. Also das war ein riesiger Tross. Und da ist ein Geschrei. Und da haben Tierdurst und Menschendurst und Kinder, die sagen, kann ich endlich trinken? Und sie kommen in Mara zu dieser Quelle mit Wasser und sie wollen trinken und sie merken, das Wasser ist bitter. Das Wasser kann man nicht trinken. Und es ist giftig, es ist Giftwasser. Und sie fangen der Mose anklagen. Wie sollen wir hier nur trinken? Fragen sie vorwurfsvoll. Und der Mose geht zum Herrn und bittet ihn. Und der Herr zeigt ihm, und da macht das erste Wunder, und um genau das geht. Gott zeigt beim Roten Meer schon, ich habe Kraft, Wunder zu tun. Ich habe Kraft, hier das Wasser süß zu machen. Aus Giftwasser macht er Walserwasser. Es wird genießbar. Sie können trinken, indem das hier ein Stück Holz der Mose zeigt, überkommt von Gott, wo er rein tun kann. Ob das jetzt natürlich ist, weil ich das natürlich erklären. Es ist eigentlich egal wie, weil Gott hat es gezeigt und Gott hat es gemacht, dass das Wasser letztendlich genießbar ist. Aber wir haben manchmal auch Mara, bitter. Bedeutung, bitter. Das ist nicht nur ein geografischer Ort, irgendwo in der Wüste. auf einer Landkarte, sondern das ist auch ein Teil manchmal von unserem Leben, Mara. Wo Sachen in unser Leben hineintreten, wo wir in der Versuchung stehen, dass wir bitter werden. Erfahrungen, die in unserem Alltag unangenehm und schmerzlich sind, ungenießbar sind. Und manchmal werden wir, wie das Volk Israel hier, auch ungenießbar. Nun, es geht weiter. Nicht wenig später, etwa 2 Monate später, kommt ein neues Problem, nagender Hunger. Die Israeliten zogen von Elim weiter. Am 15. Tag des 2. Monats, nachdem sie Ägypten verlassen hatten, erreichten sie die Wüste Sin. Und jetzt passiert es dort hier, sie haben Hunger. Hunger, nagender Hunger. Und das ist, man weiss, dass heute mehrere 100 Millionen Menschen, heute Morgen wären wir hier wahrscheinlich mit vollen Bauch oder nicht mit hungrigen Bauch, hier sie müssen Hunger leiden. Hunger ist eine schlimme Not, eine schlimme Not. Und sie haben jetzt echt Hunger, echt Hunger. Die Vorräte sind nach 2 Monaten spätestens aufgebraucht gesehen. Und es ist nichts als verständlich, dass sie in dieser Proviantkrise ins Rotieren kommen. Und vor allem, sie haben keine Perspektive. Sie haben nicht Perspektive, wo sie eigentlich nach diesen Wundern, die bis jetzt gemacht sind, müssen sie doch denken. Wir denken und sagen, ja, Gott hat uns mehr geteilt und Gott hat das Wasser genießbar gemacht und Gott wird jetzt auch uns der Dauer füllen. Nein, sie haben keine Perspektive. Ihnen fehlt das. Und sie gehen zum Mose. Und dann kommt schon mal eine Aussage, ach, hätte der Herr uns doch in Ägypten sterben lassen. Dort hatten wir wenigstens Fleisch zu essen und genug Brot, um satt zu werden. Ihr habt uns doch nur in diese Wüste gebracht, damit wir hier verhungern. Boah! Das ist ein armer Kerl in diesem Mose. Das werden wir noch manchmal sehen. Immer muss er den Kring her haben. Immer. Immer kommen sie auf ihn los. Und darum wird er hier auch ganz klar und deutlich, hey, es ist der Herr, es ist der im Fall der Herr, der euch hierher geführt hat. Es ist nicht ich. Und er geht auch zum Herr. Und trotzdem, dass sie hier rumgemotzt haben, tut der Herr wieder ein Wunder. Es gibt Brot und Fleisch vom Himmel. Wachteln kommen am Abend, fliegen sie rein und dann ermüden sie dort hier in der Wüste. Und dann kann man einen Ring einfahren. Das ist bis heute, sieht man das. Also die Wachteln-Schwärme. Und dann das Manna, das Gott ihnen gibt, das sie nachher morgen zusammenlesen können, das nach Honig schmeckt. Also Honigbrötchen, das unglaublichen Nährwert muss haben. Das Wunder vom Himmel. Dann denken wir, so, jetzt haben sie doch gelernt. Und dann kommt das Motzen und das Anklagen in Refidim. Erneut wieder brennender Durst. Nur hat die Quelle in Refidim gar kein Wasser. Gar kein Wasser. Trocken, austrocknet. Das ist ja noch schlimmer, da kann nicht einmal etwas genießbar werden, wenn es gar kein Wasser hat. Und sie kommen wieder zum Mose. Die Meckerparty, die nörglerische Meckerparty mit dem Volk Israel, die geht hier einfach weiter, aber sie wird verschärft im Don. Das ist ganz klar. Sie machen bittere Vorwürfe und der Mose klagt nachher bei Gott. Es fehlt nicht mehr viel und sie werden mich umbringen. Sie werden mich steinigen. Also jetzt merken wir, jetzt wird der arme Kerl, der Mose, kommt in Todesgefahr. Weil sie ihn wieder verantwortlich machen, jetzt müssen wir hier verdursten. Also die drehen im Roten. Bittere Vorwürfe steht hier. Und wieder kommt er eins aufs Dach und kann eigentlich nichts dafür. Und dann bekommt er den Auftrag, mit ein paar Ältesten zu einem Felsen zu gehen und dort hier nachher einmal an den Felsen zu schlagen. Einmal. Es kommt nachher später dann noch einmal vor, wo er das wieder den Auftrag hat und das werden wir dann nächstes Mal miteinander anschauen. Und er schlägt den Felsen und es sprudelt Wasser aus dem Felsen. Das ist das Wunder. Aus dem einmal geschlagenen Felsen sprudelt Wasser. Und dann, jetzt sind wir etwa 14 Monate später. Und inzwischen sind noch einige Sachen vorgefallen. Ich kann ja nicht, ja, sonst bin ich ja da jahrelang dran mit der Geschichte in der Wüste. Ja, das wollen wir ja nicht. Wir wollen ja noch andere Sachen anschauen. Aber auf jeden Fall, 14 Monate später kommt es wieder, in 4. Mose 11 wird das berichtet, zu heftigen Anklagen in der Wüste. Und zwar ist es, sie motzen über das eintönige Wunderbrot. Ja, okay, also ich verstehe es ja. Also ganz ehrlich, ich verstehe es ja, wenn es bei uns jeden Tag Reis gibt. Oder? Mir macht ja Spass über Chinesen, warum das sie so zusammengezogene Augen haben, weil sie einfach am Tisch hocken und so machen. Schon wieder Reis. Aber sie motzen da drüber. Es heisst hier wortwörtlich, das Jammern, das Knörgeli. Und wohlverstanden, das ist nicht einfach so ein bisschen Jammern. Ja, man hätte schon gerne ein bisschen anders. Oh, das wäre jetzt nicht schlecht, etwas Besseres zu haben. Nein, sie fordern besseres Essen. Und dann kommt sogar, in Ägypten war das gut. Und Gott gibt ihnen, oh, das ist jetzt speziell. Gott erhört das Gebet ganz anders als erwartet. Er gibt ihnen Fleischvögel. Ich habe es schön genannt, bis zum Umfallen. Wir können es auch anders nennen. Nämlich bis zum Erbrechen, bis zum Kotzen. Was haben wir hier beim Volk Israel? Bis daher einfach einmal. Es zeugt von geistlicher Wachstumsstörung. Gott möchte, dass das Volk lehrt, Vertrauen. Und dass sie stark werden im Vertrauen. Was Gott kann tun und was er tut. Das war ja das Ziel, dass er sie nicht nur strax suchen geführt hat, sondern die Umleitung geführt hat. Und jetzt ist er dran mit ihnen. Laufend, lässt er sie irgendwo mit dem Rücken zur Wange stehen. Und nachher tut er wieder ein Wunder. Und ihr Glaube sollte eigentlich mehr und mehr gestärkt werden, dass sie sich direkt an ihn wenden. Aber ständig bekommt der Mose den Konflikt ab. Es steht dort hier in 4. Mose 11, sie jammern im Kessen, sie fordern besseres Essen. Unter den Fremden, die sich in Israel beim Auszug angeschlossen hatten, also da hat es auch Ägypter gehabt, die sich angeschlossen haben, weil die gemerkt haben, das muss ein besonderes Volk Gottes sein. Und die wiederum, die haben angefangen, besonders zu motzen. Ein unwiderstehliches Gelüst nach Fleisch. Und dann heisst es hier, und wir merken etwas von der Schwäche vom Volk Israel, sie lassen sich anstecken von dem. Sie sind ansteckbar für das Gemotzen und das Gejammern und sagen dann, wenn uns doch nur jemand Fleisch verschaffen würde, wie schön war es doch in Ägypten. Wie schön war es doch in Ägypten. Das muss man sich einfach mal vor Augen führen. Was für eine Frechheit, wenn wir denken, wie ihre erstgeborenen männlichen Babys umgebracht wurden, im Nil versenkt wurden. Wie sie haben müssen schuften, ohne einen Lohn zu bekommen. Nachher sagen sie sogar noch, da konnten wir Fisch essen. Okay, Fisch essen. Aber wir hatten Gurken und Melonen, Lauch, Zwiebeln und Knoblauch. Und sie sagen sogar noch, ich habe nicht den ganzen Text genommen und dort haben wir nicht einmal etwas zahlen. Oh Mann, hey. Was für ein Verkennen von den Tatsachen. Was für eine Verblendung ist denn da hier dahinter? Haben sie denn nicht in Erinnerung, was Sklaverei eigentlich bedeutet? Aber hier geht es Tag aus, Tag ein, nichts als das Manna. Und das bleibt uns im Haus stecken. Und Gott macht, dass ihnen das Fleisch im Haus bleibt stecken. Der Armleiter. Ich finde das spannend, was er hier sagt. Mose ärgert sich heftig darüber und klagt bei Gott. Bin ich etwa die Mutter von denen? Habe ich die geboren? Fragt er Gott. Wie kannst du von mir verlangen, dass ich sie wie schreiende Babys, wie Bebeli, auf meinen Armen in das Land hineintragen? Hey, wir müssen, also ich finde die Stelle so schön, so bildlich. Erspar mir das Elend, sagt er. Und er ist wirklich am Ende. Er ist völlig am Ende von seiner Kraft und auch von seiner Geduld. Und ich verstehe das. Er sagt, bring mein Leben gerade um. So war er am Ende gewesen, in diesem Moment. Wir sehen beim Volk Israel die Wachstumsstörung. Sie waren beeinflussbar gewesen. Später sehen wir, nur wenig später, dass sie kein Vertrauen hatten, das Land einzunehmen, beziehungsweise nachher, sie sind in findliches Land von den Edomiter gekommen, bei Kadesh. Und sie haben dort hier sich einfach einschüchtern, weil der König von den Edomiter gesagt hat, ja, da zieht er nicht durch. Und dann sind wir einfach wusch und sie gehen weichen aus. Sie haben kein Vertrauen mehr. Gott konnte es mehr teilen, aber da hier kann er nicht helfen. Und sie haben rückwärts orientierte Glückssehnsucht nach den Fleischtöpfen von Ägypten. Und es ist eine fatale Folge damit verbunden, nämlich eine Schwäche. Das fehlende Vertrauen, das gute Land einzunehmen. Kundschafter werden ausgesendet ins verheißene Land, durchziehen das, holen sogar Früchte mit. Und wir haben das Land durchzogen, wo du uns hergeschickt hast. Wir haben alles genau angeschaut. Und es ist wirklich, es ist ein Land, wo Milch und Honig fließt. Also, das ist es dann. Es ist ein perfektes Land. Aber, ui. Aber die Leute, die dort wohnen, die sind stark und ihre Städte sind gross und gut befestigt. Wir können das Land nicht einnehmen. Das Land verschlingt ihre Einwohner oder Bewohner und wir sind uns vorgekommen wie Heugümperli. Und einfach so auszuschaupen. Das sind die Worte. Also das, ich nehme hier biblische Worte, die sie sagen, wo sie zurückkommen. Oh, jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Ganz Israel schrie laut auf vor Entsetzung. Die Leute weinten und die ganze Nacht, sie lehnten sich auf und murrten. Wären wir doch lieber in Ägypten gestorben oder unterwegs in der Wüste. Warum will der Herr uns in dieses Land bringen? Wir werden umkommen. Was hat sich der Herr eigentlich gedacht dabei? Und sie haben ein selbstgewähltes Elend. Und jetzt kommen wir zur Antwort auf die Frage, warum werden das 40 Jahre? Nach 14 Monaten hätten sie einziehen können. Sie hätten einziehen können. Gott hat etwas vorgehabt, dass sie Vertrauen hätten gewinnen können. Durch all die Wunder, durch die Schwierigkeiten, durch die Nöte, die sie erlebt haben und wie Gott wieder eingegriffen hat. Aber nein, sie haben es nicht. Und sie haben gesagt, wären wir doch lieber in Ägypten gestorben oder unterwegs in der Wüste. Und der Herr geht auf diesen Wunsch ein und sagt, was ihr da gesagt habt, lasse ich in Erfüllung gehen. In dieser Wüste sollt ihr sterben. Und das ist passiert. Und darum werden noch 38 Jahre obendrauf doppelt. 40 Jahre leben in der Wüste und auch sterben in der Wüste. Fürs Volk Israel tagtäglich Manna und Wasser. Schaut, das war Versorgung in der Wüste. Für die beschränkte Zeit, für die schwierige Zeit. Das war nicht gedacht als Sättigung in der Wüste. Das ist ein Unterschied. Die Sättigung ist etwas anderes. Trocknige Steppen und Steine und Sand. Nein, Gott hat ja etwas anderes vorausgesagt. Die Aufgabe von der Leiter oder vom Leiter hier, die brüllende Säuglinge von einem Ort an den anderen zu tragen, bemüht sie, die Milchfläschchen zu füllen und die Windeln zu wechseln. Ist das die Aufgabe von Mose von Anfang an? Ist das die Absicht von Gott mit dem Volk Israel? Wir müssen uns die Frage stellen. Weil die Frage kommt dann nachher zu uns. Was ist denn eigentlich für uns als Gemeinde, was Gott beabsichtigt hat? Nein, überhaupt nicht. Der Herr sagte zu Mose, ich habe gesehen, wie mein Volk in Ägypten unterdrückt wird. Das haben wir in 2. Mose 3 gelesen. Und ich habe ihr Schreien gehört. Ich weiß, wie sehr es leidet. Darum bin ich gekommen, um sie aus der Gewalt der Ägypter zu retten und sie aus Ägypten zu führen in die Wüste mit Manna, Tag aus, Tag ein und Wasser. Steht das hier? Nein, in ein schönes, weites Land, in ein Land, in dem Milch und Honig überfließen. Nun geh, ich sende dich zum Pharao. Du sollst mein Volk, die Israeliten, aus Ägypten in das Land hineinführen. Das ist die Absicht Gottes gesehen. Was haben wir für besondere Herausforderungen in diesem Text, in dieser Geschichte mit dem Volk Israel in der Wüste? In Römer 15, Vers 4 steht, was in der Heiligen Schrift steht, wurde lange im Voraus aufgeschrieben, damit wir den Nutzen davon haben. Jetzt müssen wir ganz genau heranschauen, was das Neue Testament sagt. All das, was passiert ist, was das Volk Israel erlebt hat und wie sie gehandelt haben, das ist zu unserem Nutzen. Er soll uns zum geduldigen Ertragen anleiten und uns Mut machen an der gewissen Hoffnung auf die endgültige Erlösung festzuhalten. Ey, was wir hier daraus lesen, ist ganz klar. Unser Glaube, die Glaube und mein Glaube, der wird getestet werden. Das ist nicht, es könnte ja sein, dass beim einen oder anderen Mal der Glaube getestet wird. Die Bibel macht klar und deutlich, unser Glaube wird getestet. Der wird getestet. Hier im 5. Mose 8 steht, rückblickend auf die Geschichte vom Volk Israel, er ließ euch in Schwierigkeiten geraten, um euch auf die Probe zu stellen, um euch zu prüfen. Aber er hat das nicht gemacht, weil Gott hat mir gesehen, sie sind echt so weit. Hey, Gott hat das schon lange gewusst, was in ihrem Herz ist. Sie müssen für sich erkennen, was in ihnen ist. Und sie haben immer wieder versagt. So wollte er euren wahren Charakter ans Licht bringen, für sie selber. Und nicht für ihn, damit kund würde, was in eurem Herzen ist. Und darum steht in 1. Petrus 1, Vers 6 bis 7, deshalb seid voll Freude, auch wenn ihr jetzt, wenn es Gott so will, für kurze Zeit leiden müsst und auf die verschiedensten Proben, ja, wir werden auf eine Teststrecke geführt. Wir werden auf eine Prüfungsebene. Beim Auto gibt es auch MFK und dann müssen wir es prüfen. Und es ist unangenehm, wenn da der Experte kommt und drin rumstochert und ich denke, hey, nimm die Schraubenzieher gefälligst weg von dieser Roststelle. Er will ja eigentlich nur das Beste, vielleicht. Das geschieht nur, damit euer Glaube sich bewähren kann. Als festes Vertrauen auf das, was Gott euch geschenkt und noch versprochen hat. Wir merken plötzlich, hey, einerseits Vertrauen jetzt und das, was er denn noch wird geben. Es wird getestet. Wir werden getestet. Wie das Volk Israel. Es hat sich nicht geändert. Gott macht das, damit wir sehen, was in uns ist. Und wenn wir unter Druck geraten, wenn wir wissen, was in der Senftube ist, was muss ich machen? Ich muss auf die Senftube drücken. Und dann kommt Senf raus. Vielleicht. Ja, es kommt doch Senf raus, wenn Senf draufsteht, oder? Und bei uns kommt vielleicht etwas anderes raus, ob schon Christ draufsteht. Hey, die Frage stellt sich uns tagtäglich, nur Manna, Wasser, trocknige Steppe, Steine und Sand. Und der Leiterauftrag, weinerliche Säuglinge von einem Ort ein anderes zu tragen, Milchfläschchen zu füllen und Windeln zu wechseln. Ist das der Leiterauftrag? Liebe Sonntagsschulleiter, liebe Jungschar- und IG-Leiter und TC-Leiter, viel Spass. Viel Spass. Wenn das der Auftrag ist, wenn das alles ist, dann möchte ich nicht mehr Pastor sein. Weil das ist ja eine Sache. Und Mose, wir haben so den Eindruck, das war sein Job. Und Gott sagt ganz klar, nein, das ist gar nicht dein Job. Du sollst in ein Land hineinführen, wo anders ist. Das ist nicht die Absicht auch von der Gemeinde. Auch wenn wir das denken, ja, ich weiß, und das ist mir völlig bewusst, hier auf dieser Erde werden wir nie schmerzlos sein oder eben ohne Prüfungen sein. Nie problemlos. Das ist mir schon klar. Das gibt die Stellen, wo wir an den Punkt kommen. Aber Gott hat uns etwas anderes verheißen. Und ich lese euch Epheser 3 vor. Gottes Absicht war es. Und jetzt können wir das vergleichen mit dem, was Gottes Absicht war, beim Mos und beim Volk Israel hineinzuführen ins verheißene Land, und zwar nach 14 Monaten. Gottes Absicht war es, dass Mächte und Gewalten im Himmel durch seine Gemeinde den Reichtum seiner Weisheit, seiner Kraft, könnte man auch sagen, erkennen. Das ist Gottes Absicht. An der Gemeinde Jesu. Und nicht einfach nur die Wüstenwanderung und das tagtägliche Nörgeln und Stänkern. Und man kann ja zum chronischen Stänkerer werden. Aber das Problem ist, das chronische Stänkern, das chronische Ausgerichtetsein nur aufs Negative, das macht uns schwach. Das raubt uns letztendlich Motivation und Kraft und Stärke, können einzuziehen in höhere Gefilde. Und das lesen wir hier. Ich bitte ihn. Wir merken auch, die ersten Gemeinden sind in dieser Herausforderung hineingestanden. Sie sind auch hart bedrängt worden. Ich bitte ihn, dass er euch aus dem Reichtum seiner Herrlichkeit beschenkt und euch durch seinen Geist innerlich stark macht. Ich bitte ihn, dass Christus durch den Glauben in euch lebt und ihr fest in seiner Liebe verwurzelt und auf sie gegründet seid. Ich bitte ihn, dass ihr zusammen mit der ganzen Gemeinschaft der Glaubenden begreifen lernt, wie unermesslich reich euch Gott beschenkt. Ja, klar, ist das einfach nur gerade für die Herrlichkeit? Gibt es denn nicht jetzt schon Frieden und Freude und Stärke und Ausrichtung und positive Aspekte, die wir nehmen können und uns erfreuen daran? Gemeinschaft an. Wir sind ständig im Motzen, was alles neu ist. Wir sind wie Teenager, die sagen, ja, die Eltern sind doof und das Essen ist grusig und das Auto, das meine Eltern haben, das ist sowieso Schrottmülli und einfach nur immer das Negative gesehen. Und manchmal sind wir so negativ drauf. Und manchmal sind wir sogar noch Motzen über die Wunder und wir haben uns auch das gewöhnt. Ihr sollt die Liebe erkennen, die Christus zu uns hat und alle Erkenntnisse übersteigt. So werdet ihr immer umfassender Anteil bekommen. So werdet ihr immer umfassender Anteil bekommen. Das müssen wir genau auf der Zunge zergehen, die Worte. So werdet ihr. So. Wie? In dem, dass wir über Gnade, über das, was uns jetzt schon geschenkt ist, worden, staunen. Die Gemeinde ist ein Geschenk. Die Gemeinschaft ist ein Geschenk. Eine Gebetsmöglichkeit ist nicht, jetzt hat er schon wieder Druck gemacht, dass man im Gebet so bekommt. Und schon wieder hat er gesagt, wir sollten mehr beten. Und dann wollen wir anfangen zu motzen und der ewige Druck. Nein, das Gebet ist ein Geschenk, der höchste Thron. Der allerhöchste Thron von dem, der alle Regierung über all die Zeit überlebt hat und ein- und abgesetzt hat. Der sagt, kommt zu mir. Und er sagt, ich habe alles im Griff. Das ist ein Vorrecht. Das ist nicht, hey, kommt doch bitte zum Gebetsabend. Hey, bitte betet doch mehr. Das ist eine andere. Und dann kommt das nicht, dass wir müssen stöhnen. Oh, jetzt ich noch zum Gebetsabend. Jetzt ist das auch noch. Hey, wenn wir immer wie mehr Anteil bekommen an der ganzen Fülle Gottes jetzt schon. Oder sagen wir geben uns mit dem alltäglichen Manna, mit der Bedürfnisversorgung, die Hauptbedürfnisversorgung. Jesus hat ganz klar geredet vom Brot vom Leben und vom Wasser vom Leben, aber er hat von der Fülle geredet. Er hat nicht gesagt, das ist jetzt der Ausgangspunkt, jetzt müsst ihr einfach nur noch im Elend und einfach überleben, sondern ich wollte euch mehr geben. Mehr. Gott kann unendlich viel mehr. Gott kann unendlich viel mehr an uns tun, als wir jemals von ihm erbitten oder uns auch nur ausdenken können. Ja, wir können jetzt sagen, ja, das wird einig sein. Ja, das glaube ich auch. Und da bin ich sowas von, ja, ich bin wirklich völlig überzeugt. Das wird einig so sein. Aber ist es nur einig so? Ist es nicht jetzt auch schon so? Spricht der Paulus nicht jetzt schon von dem Frieden, von dieser Freude, von dem Guten, das er uns schenkt? Die Kraft ist doch jetzt schon in uns. Jetzt schon. Oder verstehe ich hier etwas völlig falsch? Ja, es gibt eine Negativsteigerung von Dankbarkeit. Zuerst sind wir fasziniert. Vielleicht auch vom Glaubensleben, von der Erlösung, die wir erlebt haben. Und dann gewöhnen wir uns daran, wir gewöhnen uns an das Gute, wir gewöhnen uns jetzt daran. Wir haben uns längst daran gewöhnt, dass der Dauer voll ist, heute Mittag, und dass wir nicht mehr so Hunger haben und dass wir das Wasser nur rauslassen können. Wir haben uns all das gewöhnt. Und wir haben uns daran gewöhnt, dass wir am Morgen aufstehen und unser Gleichgewichtsorgan da oben schaltet. Ja, wir haben uns ein Wunder gewöhnt. Das Gleichgewichtsorgan ist ein Wunder. Unsere Augen sind ein Wunder. Das ist ein Wunderwerk sondergleichen, der Mensch. Aber es ist eigentlich schon selbstverständlich geworden. Wir haben uns daran gewöhnt. Nicht nur das Gute, sondern auch das Wunder haben wir uns gewöhnt. Und wir haben uns auch an die Gemeinde gewöhnt. Ja, die Gemeinde. Oder? Ich hoffe, wir sind begeistert von unserer Gemeinde. Dass wir das Positive sehen, dass wir uns freuen, dieser Gemeinde. Und dass wir nicht sagen, ja, die Gemeinde ist zum Davonlaufen. Ja, ich hoffe, dass wir uns freuen und das Geschenk sehen und entdecken und selber ein Teil werden von diesem positiven Organismus, gesund machend. Und dann gibt es ganz Undankbarste, Jammer und Motzen über das Wunderbare. Ja, dass wir sogar über das motzen können. Vielleicht eben sogar das Gebet, dass wir, jetzt hat er schon wieder beten. Wunderbares, was Gott uns geschenkt hat. Das Wunder der Gemeinde. Das Wunder von unserer Freiheit, die wir haben, das Evangelium dürfen weiterzugeben, andere Menschen einzuladen und einladen. Wenn ich das schon noch mal höre. Das Jammern nahm kein Ende, sie wollten besseres Essen. In Ägypten war das anders, aber wir haben hier nichts, wir hungern. Alles, was wir haben, ist dieses Manna. Das war das Problem. Und das hat sie so geschwächt, dass wenn wir nur auf das Negative fokussiert sind und immer nur am Nörgeln und am Motzen sind, wenn wir einfach fokussiert sind auf das Negative, wenn wir das Positive nicht mehr sehen, das sehe ich in dieser ganzen Geschichte, dann werden wir so geschwächt werden, dass wir keine Kraft mehr haben, Land einzunehmen. Und das ist eigentlich die Botschaft. Wenn wir so geschwächt sind mit dem Negativen, ich sage es noch einmal, und dem Nörglerischen, mit dem Kritikgeist, dann werden wir keine Kraft mehr haben. Dann sind wir so geschwächt, dass wir keine Kraft mehr haben, Land einzunehmen. Die ersten Jünger, die haben nicht können schweigen von dem, was sie gesehen und gehört haben, weil sie übergesprudelt sind. Weil sie eben das in sich hatten. Deine Einstellung ist entscheidend. Hütet euch vor unzufriedenen Nörgelei und Rechthaberei. Dann werdet ihr als Gottes vorbildliche Kinder mitten in dieser verdorbenen und dunklen Welt leuchten wie Sterne in der Nacht. Das fasst das zusammen. Und das Nachdenken führt zur Dankbarkeit. Hey, wenn wir das vergessen haben, wenn wir uns wieder erinnern, dies ist der Weg, dass ich ihm das Heil zeigen. Dass wir geheilt werden, damit wir wieder stark werden. Das möchte Gott. Dass wir wieder stark werden. Dass wir nicht einfach sagen, ja, wir sind verdammt, hier als Opfer vom Fluch zu sein und einfach in dieser Wüste zu leben. Gott hat uns den Geist Gottes gegeben. Und das ist der Geist von der Kraft, wenn wir hineinschauen in die Kirchengeschichte, wo Land eingenommen hat, bis hier ins Emmental und weltweit und immer noch dran ist. Und ich bin überzeugt, Gott will auch heute noch, dass wir Land einnehmen können. Aber wir müssen wieder ausrichten auf das, die Kraft, die er uns gegeben hat. Dass wir wieder Vertrauen gewinnen und uns ausrichten auf das, was Gott uns geschenkt hat. Mit was für einem Gott haben wir es jetzt zu tun? Der, der es mehr teilt. Der, der bittere Quellen kann es genießbar machen. Der, der Wasser aus dem Felsen lässt sprudeln, nämlich das Wasser vom ewigen Leben. Und haben wir das angenommen? Ja, dann wird das Wasser, so steht es uns, weiter fließen. Und dient, dass andere Menschen ein ewiges Leben finden können. Das ist die gute Botschaft. Ich möchte noch beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir für das Volk Israel, für das, was wir hier lehren dürfen. Ich bitte dich, dass wir ganz neu wieder uns ausrichten auf das, was du uns geschenkt hast. Und dass wir die Gaben vom Heiligen Geist, und damit meine ich nochmal die Geistesgaben, auch Früchte und Kraft und Freude und Frieden und all das ganz neu wieder entdecken in unserem Leben. Und rief du in uns das wach. Vielleicht gerade dann, wenn wir jetzt so mit dem Rücken zur Wand ihre Problematik kennenstehen, die wir nicht weiter wissen. Das hast du beim Volk Israel gesagt. Immer wieder hast du dann genau auch die Wunder da, auch wenn es manchmal hart war. Und sagt, du bist ein Gott, der aus Schwierigkeit, aus Tragödie kann Triumph machen. Und dafür möchte ich dir danken, sagen. Amen.